So, ihr Lieben, wir sind zurück mit einer Folge, die wir euch noch schulden. Zwar die Fahrernoten zum großen Preis von Ungarn. Und wie ihr wisst, wir arbeiten uns in der Konstrukteurs-WM von hinten nach vorne durch, geben jedem Fahrer von 1 bis maximal 10 Punkten Punkte, die er aus unserer Sicht objektiv verdient hat. Ja, und das kann auch manchmal nicht übereinstimmen mit seiner Position, sehr oft sogar. Denn auch die hinteren Fahrer, die reißen manchmal richtig groß ab, ohne dass das irgendwie mit Formel-1-Punkten gewürdigt wird. Bei uns dann aber schon, und dementsprechend haben wir hier sehr viel Zeit, uns ausführlich darüber zu unterhalten, was die Leistungen gebracht haben. In der Mitte spielen wir wie immer ein bisschen im Kreis Fragen. Da könnt ihr gerne mitraten. Dave und ich stellen uns jeweils eine Formel-1-Wissensfrage. Und damit würde ich sagen, lieber los.
Auf geht's.
Ja, und der Klassiker natürlich, hinten inzwischen Cadillac, die grüßen vom Ende des Feldes. Und ich suche hier gerade noch, wo ich mein Dokument offen habe, denn irgendwie habe ich es hier gerade verschlampt. Da ist
Überblick.
Es so. Sehr gut, also Cadillac 2, also hätte ich eigentlich auch auswendig sagen können, weil die sind sicherlich immer auf den letzten beiden Plätzen zu finden. So auch dieses Mal in der Qualifikation hat es der liebe Kollege Perez aus Mexiko auf den letzten Platz geschafft. Und im Rennen sind tatsächlich beide ausgeschieden, so viel kann ich schon mal sagen. Bottas hat aber, mal wieder muss man jetzt sagen, Perez geschlagen in der Quali mit einem Platz. Also 22. und 21. mehr ist gerade nicht drin, mal schauen. Performance müssen sie auf jeden Fall finden, Dave, und aber auch vor allem Zuverlässigkeit, denn so langsam würde ich sagen, wenn die Bremsen jedes Mal abfackeln und wenn jedes zweite Rennen die Aufhängung bricht, dann kann da ein schlimmer Unfall irgendwann entstehen. Das wollen wir alle nicht sehen, deswegen muss Cadillac jetzt die Sommerpause dringend nutzen, um zumindest mal die Aufhängung ordentlich zu fixen und bitte dann auch die Bremsen, und danach können sie sich dann mal die Zeit nehmen, auch ein bisschen schneller zu werden.
Na. Ja, ganz genau so ist es. Ich spreche auch gleich nochmal drüber, warum, wieso, weshalb. Zunächst mal die Punkte. Traditionell beginnen wir damit. Sergio Perez gebe ich 6 Punkte für dieses Wochenende in Ungarn. Valtteri Bottas ein bisschen bessere 7. Eigentlich, ne, beide sind ausgeschieden. Manchmal bewerten wir Piloten dann auch nicht, wenn sie vor allem früh ausscheiden. Bei Bottas war das der Fall. Ich glaube, der hat es bis Runde 13, 14, 15 irgendwie geschafft. Weiter ging es nicht. Trotzdem hat er einen guten Eindruck hinterlassen bei uns. Und deswegen, ich denke, das ist schon eine belastbare Menge an Rennzeit, die wir da dann auch hernehmen können als Bewertungsgrundlage. Deswegen machen wir das auch. Wie gesagt, Bottas war ein bisschen schneller das ganze Wochenende über als Perez. Das haben wir nicht allzu oft gesehen in der Saison bisher, aber ich habe das Gefühl, der Bottas kommt langsam auch in Fahrt. Die letzten 2-3 Rennwochenenden waren auf sehr unterschiedlichen Rennstrecken dann auch schon so ein Fingerzeig in diese Richtung, aber Sergio Perez hatte tatsächlich auch lauter Probleme. Bremsen hier, Aufhängung da, du hast das schon gesagt, ne? Nicht nur im Rennen, auch schon im Quali, und irgendwie habe ich das Gefühl, da geht es bei Cadillac irgendwie rückwärts eher, was die Entwicklung angeht, ja. Das ist natürlich nicht gut, deswegen tun sich die Piloten da auch beide schwer. Zuverlässigkeit ist nach einer halben Saison jetzt immer noch ein Problem, und zwar immer noch an den gleichen Baustellen wie schon zu Beginn. Das wirft doch wirklich Fragen auf, finde ich, ja. Ich meine, jeder kann mal natürlich so ein paar Kinderkrankheiten haben im Auto. Bei einem ganz neuen Team kann es auch mal länger dauern, bis die irgendwie ausgemerzt sind. Aber eine halbe Saison, und wir sprechen immer noch über Bremsversagen und Aufhängungsbrüche. Das kommt mir dann langsam doch ein bisschen spanisch vor. Vielleicht ist es so, wie du sagst, vielleicht nutzen sie dann die Sommerpause mal und beheben wirklich die Zuverlässigkeitsprobleme, bevor sie dann an Performance denken können. Und wenn wir über Performance sprechen, also die einzigen Gegner, die sie jetzt eine halbe Saison lang hatten, die haben sich jetzt verabschiedet. Aston Martin mit dem großen Upgrade wird da jetzt keine Rolle mehr spielen, glaube ich, ganz hinten. Also müssen die Cadillac jetzt wirklich sich ranhalten und schauen, dass sie neben der Zuverlässigkeit auch noch Performance ans Auto kriegen, damit sie Williams und, ja, man muss ja leider sagen, Haas ist da am ehesten noch greifbar im Moment, damit sie die zwei Teams ein bisschen ärgern können. Ich habe so meine Zweifel, ob das gelingt. Ich glaube, die rote Laterne ist da schon einigermaßen zementiert. Es sei denn, es passiert noch ein komplett verrückter Grand Prix und dann holen sie mal irgendwie auf einen Schlag ein paar Punkte. Haben wir von Alpine in Brasilien auch schon gesehen, vor ein paar Jahren zum Beispiel. Würde mich jetzt aber nicht drauf verlassen.
Das wäre schon verrückt. Okay, also Dave, 6 Punkte für Perez und 7 für Bottas. Ich gebe beiden 7 und viel ist da nicht hinzuzufügen. Ich sage nur eine Sache noch, die Bottas gesagt hat. Er war da insofern positiv gestimmt, als dass sie etwas näher an Williams dran waren als zuvor die Rennen. Das hat er zumindest gesagt. Aber es ist natürlich noch immer eine sehr große Lücke und Williams entwickelt sich ja auch eher so ein bisschen nach hinten. Ja. Also die freuen sich auf die Upgrades, die dann in Baku kommen sollen. Bis dahin ist wahrscheinlich großes Teil der Tänen bei Williams. Mal schauen, also die zünden dann auch besser, weil sonst muss dann wahrscheinlich auch Teamchef James Rowles so langsam oder aber sicher um seinen Platz fürchten. Aber da kommen wir gleich noch dazu. Wir springen erstmal zu Aston Martin. Die haben immerhin schon einen WM-Punkt, rührt noch von Monaco her, war mehr als glücklich. Aber da kommen vielleicht auch ein paar dazu, denn jetzt hat das Upgrade gezündet. Und das war ja das Chassis-Upgrade beim Aston Martin. Und, also AMR 26 heißt das Auto ja. Und beim nächsten Rennen nach der Sommerpause in Zandvoort, da kommt das große Motor-Upgrade und noch weitere Upgrades am Auto dann in den nächsten paar Rennen. Also da können wir eigentlich damit rechnen, dass irgendwann in der Saison vielleicht noch der ein oder andere Punkt dazukommt. Alonso zumindest mal hat gezeigt, dass er direkt etwas mehr draus machen kann aus diesem Auto. Und auch Stroll hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Alonso 16. in der Quali und 14. im Rennen, Stroll 20. in der Quali und dann 13. im Rennen, ist also vorgespielt worden, sogar vor Alonso. Was gibst du denn für Punkte an die beiden Kameraden?
Das trügt ein bisschen. Alonso kriegt von mir 7 Punkte. Er hat seine Sache gut gemacht, finde ich, an diesem Wochenende. Lance Stroll kriegt trotz der besseren Platzierung im Rennen nur 6. Und das begründe ich auch sehr gerne. Lance Stroll hat einen Fehler gemacht im Qualifying, hat sich da rausgedreht. Sonst, denke ich, wäre es vom Potenzial her auch drin gewesen, vielleicht ins Q2 einzuziehen. Genauso wie Alonso das dann praktiziert hat. Ja. Für diesen Fehler gebe ich ihm ein bisschen Punktabzug. Dass sich Stroll dann besser platziert hat im Rennen, ist ein Strategiethema. Ja, Alonso, da hat man eine Einstoppstrategie versucht. Ja, er ist 34 Runden, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt, auf dem Softreifen gefahren, direkt zu Beginn des Rennens, also mit voller Spritladung. Das war ein irrer Stint. Also der allein gebührt schon viel Respekt eigentlich. Und dann hat er auf Medium gewechselt und ich bin mir sicher, er wäre mit dem Medium durchgefahren, hätte es dann nicht das Safety Car gegeben oder das VSC eher durch den Ausfall von Oscar Piastri. Da haben dann viele gewechselt. Auch Alonso kam dann nochmal rein, hat sich gebrauchte Softs geholt für den Schlussspurt und allein deswegen ist er dann ja strategiebedingt nach hinten gespielt worden. Der liebe Stroll hat eine ganz andere Strategie gefahren. Er ist auf Soft losgefahren. In Runde 8 hat er dann auf Medium umgesattelt und dann in Runde 37 kam er rein, hat sich nochmal Softs abgeholt, ist damit bis zum Ende durchgefahren. Auch das ist eine super Leistung, muss man schon auch gebührend feiern, tatsächlich, das ist gut. Aber dadurch, dass er dann eben während des VSC nicht mehr reinkam, hat er dann die Track Position geerbt und wie wir eigentlich schon vorher gewusst haben, alle bis auf die Ferrari-Strategen, Track Position ist King natürlich in Ungarn. Aber ja, über Ferrari sprechen wir später nochmal. Wie gesagt, sehr ansprechende 7 Punkte für Alonso. 7 plus würde ich ihm da geben sogar. Und ja, nicht viel minder schlechtere 6 Punkte für Stroll.
Ja, und das ist ja eine gute Nachricht für Aston Martin, dass auch Stroll direkt gut mit dem Auto zurechtgekommen ist. Bin sehr gespannt auf die nächsten Rennen, wie die beiden sich dann machen werden. Und vor allem, wie gesagt, wir haben es immer wieder mal thematisiert, Stroll ist ja jemand, der in guten Tagen tatsächlich auch sehr, sehr tolle Rennen fahren kann. Wenn dann endlich mal jetzt das Auto auch passt nach den vielen, vielen Jahren, vielleicht findet er dann ja einen Weg, sich zu stabilisieren. Aber wir springen jetzt zu den vorher angesprochenen Williams. Die haben 11 Punkte.
Punkte solltest du auch noch vergeben, oder?
Ah, Entschuldigung, 7 und 6, genau wie du.
Alles klar.
Sorry. So, damit haben wir das auch. Und bei Williams, die haben 11 Punkte, haben keine weiteren wieder mal sammeln können. Dafür ist das Auto einfach zu langsam aktuell. Carlos Sainz 18. in der Quali, 18. im Rennen und Alex Albon 19. in der Quali und 17. im Rennen ist da ein bisschen nach vorne gespielt worden. Hat natürlich auch damit zu tun, dass Sainz wie so ein Berserker gefahren ist, sich da auch eine Strafe abgeholt hat. Ja, so richtig überzeugt haben mich beide nicht. Sainz natürlich erst recht nicht, weil er da einfach viel zu, das hat er ab und zu mal, ja, wenn es nicht läuft, viel zu aggressiv zu Werke gegangen ist auf der Strecke. Aber Dave darf als erstes seine Punkte sagen.
Mach ich gerne. Carlos Sainz kriegt von mir tatsächlich, muss ich auch sagen, mit Ach und Krach 5 Punkte für dieses Rennwochenende. Alex Albon hat es aber auch nicht so viel besser gemacht, dem gebe ich 6. Bei Alex Albon war es hauptsächlich die fehlende Pace, ja, natürlich, klar, das Auto gibt nicht mehr her und die beiden sind da wirklich keine Nasebohrer, die versuchen einfach, was sie können. Sehr gute Piloten eigentlich in einem wirklich nicht so guten Auto, aber man hat deutlich gesehen bei Alex Albon, er hat gekämpft, auch im Rennen, da gab es ständig irgendwie Balanceverschiebungen, er musste ständig kämpfen, das hat er gut gemacht, er hat keinen Unfall gebaut, aber er hat auch zugegeben dann, er musste über weite Strecken des Rennens eigentlich deutlich über dem Performance-Limit fahren, weil er sonst wahrscheinlich früher oder später einen Fehler gemacht hätte. Und ja, das kann es dann auch nicht sein. Ne? Es gibt dann schon auch Piloten, die können auch mit einem sehr, sehr schwierigen Auto trotzdem am Limit operieren, ohne Fehler zu machen. Die sind selten, zugegeben, ja. Das sind dann aber auch gleich die, die dann wirklich ganz vorne mitgeigen. Ich habe kurze Abreise hier mal. Ich habe letztens einen Podcast gehört, da ging es tatsächlich um die Jahre bei Benetton nach dem Abgang von Michael Schumacher. Und da haben sich dann Jean Alesi und Gerhard Berger unfassbar schwer getan, mit diesem Auto zu fahren. Und da wurde dann erst dem Benetton-Team klar, so meine Güte, dieser Schumi, der hat tatsächlich aus einem unfassbar diffizil zu fahrenden Auto immer das Maximum rausgeholt, ist Weltmeister geworden 1995 mit einem Auto, mit dem damals sein Teamkollege Johnny Herbert und danach dann aus einer Evolutionsstufe des Wagens so ein Jean Alesi und Gerhard Berger nichts reißen konnten. Deswegen sage ich das, ne? Ich bin mir sicher, ein Michael Schumacher oder auch ein Kaliber, Max Verstappen, die könnten auch aus diesem Williams deutlich mehr rausholen, als es Albon und Sainz da jetzt gezeigt haben. Aber im Fall der Fälle, und da hat dann Alex Albon natürlich schon auch recht, bevor er da irgendwie ständig irgendwo gegen Wände fährt und auch noch Reparaturkosten verursacht, fährt er lieber ein bisschen unter dem Limit. Trotzdem, das gibt halt bei uns dann am Ende des Tages 6 Punkte, zumindest bei mir. Bei Carlos Sainz müssen wir natürlich noch drüber sprechen, über seinen Speed. Der war ein bisschen besser als bei Albon, nicht viel. Aber trotzdem, das muss man ihm zugute halten, diese Geschichte mit den blauen Flaggen im Rennen und dieser Crash mit Piastri, ja, das ging aber tatsächlich nicht. Er hat sich dann ein bisschen drauf rausreden wollen, dass er die blauen Flaggen nicht am Lenkrad angezeigt bekommen hat. Das ist auch ein Stück weit korrekt. Da gab es Probleme mit dem System. Aber der ein oder andere YouTuber hat es natürlich entlarvt. Mindestens 7 blaue Flaggen hat er vor dem Kontakt mit Piastri wohlgemerkt am Streckenrand bekommen. Ja, und auch das sind natürlich Zeichen, auf die müssen die Piloten achten. Und normalerweise, sobald man 3 blaue Flaggen missachtet, gibt es schon Ärger mit der Rennleitung. Also er ist da an mindestens 7 Stellen an blauen Flaggen vorbeigefahren, ohne Platz zu machen. Da verstehe ich Oscar Piastri, dass der wütend ist, und ziehe Carlos Sainz tatsächlich auch dafür natürlich das ein oder andere Pünktchen ab. Vielleicht wären es auch 6 geworden bei ihm, vielleicht sogar 7, weil er eigentlich der Schnellere der beiden war. Aber so kann ich mich nicht dazu durchringen, ihm mehr als 5 Punkte zu geben. Wie siehst du es denn?
Ich gebe die gleichen Punkte und will aber noch eine Sache, die wir unterschlagen haben, unbedingt loswerden. Es war Alex Albons 100. Grand Prix tatsächlich. Also Glückwunsch von der Seite auch. Mögen es noch viele weitere werden, hoffentlich in einem schnelleren Williams. Carlos Sainz hat...
Es war sein 100. Grand Prix für Williams.
Für Williams, ja. Entschuldigung, ja. Ja, sonst wäre es ein bisschen wenig gewesen. Also er ist ja schon eine ganze Weile bei Williams.
Weile.
Ja. Und Carlos Sainz hat dann nach dem Rennen auch noch gesagt, also er ist im Großen und Ganzen mit der ersten Hälfte der Saison zufrieden, hat das aber auf sich bezogen, hat gesagt, er ist zufrieden mit der Konstanz und der Pace, die er aus dem Auto jedes Wochenende herauszieht, ja, unabhängig davon, wie schwer es zu fahren ist. Und er hat aber auch gesagt, und dann hat er wieder von wir gesprochen, dass wir viele Hausaufgaben zu tun haben für die zweite Hälfte des Jahres, und das Wichtigste ist, dass wir jetzt zusammenhalten als Team, so wie wir es tun, und wir werden auf jeden Fall uns resetten in der Sommerpause und stärker zurückkommen. Also es geht schon so ein bisschen in die Richtung Alonso. Der hat übrigens heute, an dem Tag, wo wir das aufnehmen, Geburtstag. Ja? Also es ist hier gerade, wir sind ein bisschen spät dran, sorry dafür, Mittwoch, der 29. Juli. Also lieber Alonso, du schaust ganz bestimmt auch hier im Kreisfahren an, so wie es sein soll.
Der holt mich jetzt ein, alterstechnisch.
Ja.
Crazy. Ja, ganz kurz, angesichts dieser Aussagen, ne, was glaubst du, mit welcher Fahrerpaarung geht Williams denn ins nächste Jahr? Bleiben Sainz und Albon? Gehen beide womöglich? Geht einer von beiden? Magst du eine Einschätzung abgeben? Ich glaube, hinter den Kulissen sind die beide nicht ganz happy, oder?
Also ich habe letztens den Gedanken gehabt, einer von beiden wird zu Haas gehen, das kann ich mir vorstellen.
Okay.
Ich weiß nicht, ob es nächstes oder übernächstes Jahr wird, aber da steht da, denke ich, schon was an. Ocon wird wahrscheinlich nicht mehr länger bleiben. Das glaube ich dann schon, dass der nächstes Jahr nicht mehr bei Haas sein wird. Da kann ich mir dann vorstellen, dass er durch einen Routinier ersetzt wird. Da Haas ja, bin auf die Upgrades von Haas gespannt, wenn sie dann kommen, ob sie dann wieder im Kampf um Best of the Rest eingreifen können. Ich bin nicht ganz so zuversichtlich, weil die Racing Bulls da auf jeden Fall die meisten anderen halt, die jetzt gerade wieder vor ihnen sind, mehr finanzielle Möglichkeiten haben.
Ja, ich denke mal, vor allem, ne?
Genau, ich denke aber, ein Albon, der wird nicht so viele Optionen haben bei den Top-Teams. Dafür gibt es einfach zu viele Fahrer, die in den letzten Jahren dann theoretisch mehr gerissen haben. Carlos Sainz, da kann ich mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwo reinfindet, wenn Piastri zum Beispiel bei McLaren geht, dass er da vielleicht wieder zurückgeht oder dass er bei als Nachfolger von Alonso vielleicht sogar reinflutschen könnte bei Aston Martin. Also sowas kann ich mir schon denken. Bei Albon, der hat halt einfach zu lange gegen Sainz jetzt nicht die Oberhand gehabt. Ja, der hat nicht wirklich schlecht ausgeschaut, aber hat auf jeden Fall insgesamt den Kürzeren gezogen, seitdem Sainz da ist und sich da eingefuchst hat. Und deswegen glaube ich, wird es Albon schwer haben, aber sicherlich wertvoll für die Hinterbänkler-Teams sein. Und irgendwann, also da denke ich aber erst so in vier Jahre aufwärts, da wird dann wahrscheinlich auch bei Cadillac das ein oder andere Cockpit freien, wenn die sich dann vielleicht dann etabliert haben als tatsächlich vielleicht irgendwie hinteres Mittelfeldteam oder so. Ich traue ihnen das langfristig auch zu. Die haben ja viel Geld im Hintergrund, wenn die sich erstmal so rein gearbeitet haben, dann kann da vielleicht auch noch was gehen. Aber ja, das ist sehr viel Zukunftsmalerei. Ich glaube tatsächlich, Albon wird es schwer tun und Sainz wird vielleicht so lange bleiben und das aussitzen, weil er zeigt ja, also er kann ja sozusagen da Akzente setzen. Ja, also ich glaube, der wird so lange bleiben, bis dann auch das passende Cockpit frei wird. Macht vielleicht so ein bisschen den Perez, bloß dass er dann halt nicht ein Sabbatical macht, sondern dann eher bei Williams das Ganze aussitzt, bis dann das Cockpit, das ihm dann anlacht, kommt. Es wird ja immer wieder Audi gesagt, ja, aber ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Die haben mit Hülkenberg einen Deutschen, das ja irgendwie auch wichtig ist und der auch abliefern und mit Bortoleto eins der besten Talente überhaupt, ja. Ja, also schwierig. Es ist generell sehr, sehr schwierig, wenn du nicht irgendwie Verstappen, Hamilton, Norris heißt irgendwie. Da gibt es vielleicht noch ein, zwei andere, die können sich das aussuchen, aber ja. Aber mal schauen, was Russell auch macht. Ne? Auch da gibt es viele, viele Gerüchte. Also könnte schon einiges in Bewegung kommen. Aber dann schauen wir doch mal zu Audi, von dem wir gerade gesprochen haben. Die haben jetzt nämlich Williams überholt in der Konstrukteurs-WM. Und zwar um einen Punkt. Und zwar, weil der Hulk einen Punkt geholt hat in Ungarn. Erster Punkt auch für ihn, für Audi. Das ist schön. Und so ist es zustande gekommen. Zehnter ist er in der Quali geworden und neunter im Rennen. Und Bortoleto, der ihn ja auch ab und zu mal geschlagen hat und das nicht zu selten und manchmal auch nicht zu knapp, der ist nur 14. in der Quali geworden und 11. im Rennen. Also da gab es schon einen kleinen Unterschied zwischen den zwei.
Da gab es einen Klassenunterschied tatsächlich, ja. Der fällt aber nicht allzu groß aus. Dementsprechend gebe ich Nico Hülkenberg vielleicht streitbare, aber vielleicht auch nur strenge 8 Punkte für dieses Rennwochenende. Gabi Bortoleto, wie gesagt, knapp dahinter, dem gebe ich 7. Ja, ich habe gar kein Problem damit, wenn man dem einen oder anderen dann mehr gibt. Aber war schon so, dass Nico Hülkenberg letztendlich an diesem Wochenende das gezeigt hat, was im Audi möglich ist. Er hat es endlich mal zusammenbekommen. Ja, es ist am Start halbwegs gut gegangen und dann hat er sich sehr, sehr stabil in den Top 10 gehalten, war zeitweise mal raus, aber auch nur strategiebedingt, ja. Und ansonsten ist er da munter rumgefahren und hat endlich mal das zu Ende gebracht, was er am Samstag dann noch begonnen hat, schon mit einem Q3-Einzug. Das war super gut, auf jeden Fall. Ganz toll, aber so richtig ultra herausragend fand ich es jetzt auch nicht, ja. Das Auto gibt diese Resultate her, wenn der Audi dann nicht am Start weit zurückfällt oder es irgendwie Probleme gibt. Dann sehe ich den Audi aktuell definitiv in den Top 10. Das hat Hülkenberg gezeigt, nicht mehr, nicht weniger. Das ist sehr gut und sehr gut heißt mindestens 8 Punkte bei uns. Und das Mindestmaß hat er bekommen auf jeden Fall. Für mehr Punkte würde ich da schon gerne noch ein bisschen mehr Feuerwerk sehen. Kann er aber bestimmt noch zeigen. Ich bin gespannt. Ja. Und Gabi Bortoleto hatte ein schwieriges Wochenende. Da gab es auch strategietechnisch bisschen
Stopp
Defizite.
Hat er gefahren, ne?
Einen Stopp, genau, und den damit durchzukommen, war halt sehr, sehr hart tatsächlich. Gerade noch mit der VSC-Phase hinten raus. Für den einen oder anderen hat es geklappt. Ja, für Stroll, der ist zwar kein Einstopp gefahren, aber er ist dann nicht mehr reingekommen, konnte sich dann entsprechend die ein oder andere Position sichern. Gabi Bortoleto dann auch wirklich abgelutschten Reifen, hat sich da schwer getan, aber er war vor allem auch im Qualifying schon schlechter, hatte da auch einen Fehler drin, ne? Deswegen hauptsächlich rührt der punktemäßige Unterschied zwischen Hülkenberg und Bortoleto bei mir. Wie siehst du es denn? Ich glaube, du hast die beiden ein bisschen lobpreisender gesehen, oder?
Ja, ein Punkt jeweils mehr, 9 für Hulk und 8 für Bortoleto. Schwierig, also ich kann auch verstehen, wenn man beiden 8 gibt. Wie gesagt, die Strategie von Bortoleto war nicht die beste, aber ich muss sagen, der Hulk hat es sich auch mal verdient, denn er hat wirklich toll auch mit den Racing Bulls und auch zwischenzeitlich mit Alpine gekämpft.
Das war ein geiler Dreikampf, ne?
Das
beide Racing
Spaß
Bulls
gemacht,
und
ja.
Der Hulk, das stimmt.
Und sind wir auch mal ehrlich, also wir haben auch vor der Saison, wir zumindest vielleicht auch spannend, was ihr hier Kommentare schreibt, wie ihr das antizipiert habt. Wir haben ja auf dem Kanal hier gesagt, für Audi wäre es ja schon eine Top-Position im Mittelfeld mitzumischen und jetzt sind die tatsächlich best of the rest nach der Hälfte der Saison. bisschen die Zuverlässigkeit.
Performance-technisch zumindest.
Performance-technisch, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn die Zuverlässigkeit gepasst hätte, dann wären sie wahrscheinlich jetzt auch tatsächlich wesentlich weiter vorne in der Konstrukteurs-WM. Ja. Mal schaut, klar, Alpine, die da sozusagen ganz oben von der unteren Hälfte grüßen, die haben schon 61 Punkte, da ist schon echt ein weiter Weg, aber sie sind ja auch oft an den Punkten gescheitert oder dann halt einfach schon am Start so weit zurückgefallen, obwohl sie sich vielversprechend qualifiziert haben. Also die Pace an sich ist im Audi drin. Und das ist das, was mich vielleicht nicht unbedingt total überrascht, weil sie sind ja aus dem Sauber-Team hervorgegangen, haben das ja über Jahre dann sozusagen stückweise immer mehr übernommen und Sauber war ja hinten raus dann auch in der letzten Saison dann tatsächlich auch solide. Aber ist tatsächlich nochmal ein Sprung nach vorne und finde ich schon sehr, sehr spannend und bin auch jetzt sehr, sehr gespannt, wie das in der zweiten Saisonhälfte ausschaut und dann natürlich auch mit Blick auf 2027, wenn sie dann nochmal, naja, ist ja dann keine absolut komplette Neuentwicklung, aber dann schon eine extreme Ausbaustufe, dann natürlich alles noch in dem gleichen Regelwerk und so, aber da erwarte ich schon noch weiter eine Formkurve nach oben und das wird spannend mit den beiden Fahrern. Also wie vorhin schon bei diesem kleinen Exkurs bei Williams angedeutet, die dürften eigentlich sehr zufrieden sein mit ihrer Fahrerpaarung, vor allem, weil es zwei Fahrer sind, die ein Erfahrener, der wirklich immer so auf dem Sprung zur Weltspitze war und es nie so richtig in ein Top-Team geschafft hat, obwohl man es ihm eigentlich zugetraut hätte, auch viel Pech immer dabei gehabt hat und mit Bortoleto, wie gesagt, ein super Talent und die kosten ja beide jetzt auch nicht die Welt, ne? was ihre Gehälter angeht, eben aufgrund der Tatsache, dass Bortoleto so jung ist und sie erst noch beweisen muss und Hülkenberg halt nicht das Standing hat, wie jetzt zum Beispiel, dass es vielleicht ein Russell sein, ja, oder auch ein Norris, also fahrerisch vielleicht nicht unbedingt schlechter als diese zwei genannten. Also, wir springen mal zu Haas. Übrigens, wir haben, wenn ich es nicht vergesse, dann später im Schnitt hier noch unsere Formel 1 Tierlist aus dem letzten Jahr, glaube ich, ist die noch, wenn ich mich recht erinnere, wo wir die ganzen Fahrer bewertet haben, wie stark wir sie einschätzen. Da hat Dave damals auch Hülkenberg ein bisschen weiter oben eingeschätzt als ich. Also da kann man sich auch gerne vortrefflich drüber streiten und diskutieren. Aber jetzt reden wir mal über Haas. Haas mit 21 Punkten, Ocon 15. in der Quali, 16. im Rennen und Behrmann 17. in der Quali und 19. im Rennen. Und wieder mal, jetzt hört langsam System draus, war Behrmann hinter Ocon dann am Ende und wurde dann doch vergleichsweise deutlich geschlagen. Beide sind auf drei Stops übrigens unterwegs gewesen, kann ich an der Stelle auch gleich sagen. Mhm. Also ein bisschen war der Wurm im Behrmann drin oder im Auto von Behrmann anscheinend. Mehr als bei Ocon zumindest.
Jo, das war, wie gesagt, schwaches Wochenende von Olli Behrmann im Haas. Sein Teamkollege Esteban Ocon hat es deutlich besser gemacht dieses Mal. Es kommt nicht allzu oft vor, aber auch das würdigen wir entsprechend. Esteban Ocon kriegt von mir für dieses Rennwochenende in Ungarn 7 Punkte. Olli Behrmann gebe ich diesmal nur 4. Ja, das ist tatsächlich nicht gut, aber wir erklären auch warum, wie wir das immer machen. Olli Behrmann hat das erste freie Training verpasst. Auch da war ein Rookie in seinem Auto unterwegs. Das ist natürlich nie gut. Da fehlt schon mal ein bisschen Trainingszeit. Es fehlt ein bisschen der Rhythmus. Es fehlt ein bisschen das Gefühl fürs Auto und für die Strecke. Ja. Und dementsprechend hat es dann auch irgendwie eilig gehabt, Zeit gut zu machen. Er hat sich gedreht, ja. Er hat blaue Flaggen ignoriert im Rennen. Auch dieser Fehler ist ihm passiert. Ganz ähnlich wie bei Carlos Sainz, tatsächlich nur weniger prominent, ja. Im Rennen hat er dann auch einen Dreher gehabt, wie gesagt. Es lief einfach irgendwie nicht zusammen, ne? Er kam dann nie so richtig rein an diesem Wochenende. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Haas auch irgendwie Upgrades gebracht hat, die vielleicht nicht zünden, die das Auto irgendwie spitzer zu fahren machen. Vielleicht weißt du das.
Glaube auf jeden nicht. Fall. Also, glaubst du nicht? Okay. Ja, Komatsu hat zumindest auch Upgrades angekündigt. Also er sagt, es kommt Verbesserungen, aber ich glaube, die hatten kein Upgrade dran in keiner Form.
Ja. Es kommt natürlich ein bisschen zur Unzeit, ja, denn der eigentlich angezählte Esteban Ocon, von dem wir übrigens beide, ich denke, da sind wir uns einig, ne, von dem wir beide ausgehen, dass er nicht allzu lange mehr bei Haas fahren darf, ja, also ich denke, eine Trennung am Saisonende ist sehr, sehr wahrscheinlich, aber der hat eine gute Leistung gebracht, ja. Wie gesagt, 7 Punkte für ihn, Platz 15 im Quali und Platz 16 im Rennen klingt nicht sehr gut, aber das Auto gibt halt wirklich auch sehr, sehr wenig her, er hat es trotzdem gut gemacht, er wirkte zufrieden mit seinem Auto und das Auto, sind wir mal ehrlich, das war vielleicht das 8-schnellste, vielleicht sogar auch eher das 9-schnellste, je nachdem, ungefähr in Reichweite von Aston Martin auf jeden Fall. Ja. Zeitweise ist Esteban Ocon auch wirklich weit vorne unterwegs gewesen. Platz 12 war, glaube ich, das höchste. Also hat schon fast an die Punkte angeklopft. Dann kamen dann noch ein paar schnellere Autos vorbei. Aber fehlerfreie und stabile Leistung auf jeden Fall des Franzosen an diesem Wochenende. Ich glaube zwar nicht, dass das Hayao Komatsu oder sonst irgendwie in dem Team jetzt großartig dazu bringen wird, diese Fahrerentscheidung zu überdenken. Es gibt demnächst übrigens auch ein Shootout zweier junger Piloten, die sich da Hoffnungen machen, in den Haas reinzukommen. Rafael Camara ist einer von den beiden. Mal gucken, was da geht auf jeden Fall. Trotzdem, Esteban Ocon macht Werbung für sich selber. Vielleicht fährt er ja dann woanders noch. Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht zu Cadillac gehen könnte, wenn Sergio Perez woanders einen Sitz findet. Aber wollen wir mal nicht zu viel spekulieren über Fahrerpaarungen in der Zukunft. Esteban Ocon 7, Oli Bärmann an diesem Wochenende, schwache 4 Punkte von mir. Wie siehst du es denn?
Bin ein bisschen gnädiger. Ich gebe 7 für Ocon und 5 für Bärmann. Bärmann hat gesagt, er kommt, also Spa lief für ihn gefühlt sehr gut, hat er gesagt. Also da hat er sich gut mit dem Auto zurechtgefunden und in Ungarn war es genau das Gegenteil. Er hatte keinerlei Vertrauen in das Auto, hat er gesagt. Insgesamt hat es natürlich auch nicht besonders geholfen, dass er da im ersten freien Training aussetzen musste. Er hat auch gesagt, muss mal ganz genau schauen, woran das lag. Er hat auch gesagt, im Rennen selber war er dann festgesteckt, konnte nicht überholen. Mit dem Auto ist es dann auch irgendwie nachvollziehbar. Ocon hat halt da früh im Rennen einfach ein bisschen besser dagestanden und hat auch einen guten Start gehabt. Also das hat ihm dann hinten raus halt nicht mehr viel geholfen, hat er dann auch gesagt, weil einfach der Reifenabbau, haben auch beide Fahrer und auch Hayao Komatsu gesagt, der war extrem hoch. Also da hat der Haas auf jeden Fall auch noch Nachholbedarf. Bin sehr gespannt, wie sie das Ganze lösen werden. Also Hayao Komatsu ist sich natürlich dessen bewusst, was da noch getan werden muss. Hat auch angekündigt, dass da jetzt ein Upgrade kommen wird demnächst. Und da bin ich sehr gespannt, ob sie dann wieder zurückschlagen können. Er hat auch gesagt, es ist tatsächlich, Hayao Komatsu hat es gesagt, ist das, glaube ich, in den letzten paar Jahren, was hat er denn gesagt, in den letzten 2,5 Saisons hat er gesagt, es ist jetzt gerade die längste Periode, wo sie nicht um die Punkte kämpfen können. Also auch das ist auch eine Aussage wert. Und zeigt aber auch, dass Haas tatsächlich durchaus immer in Schlagdistanz war auf eine Saison gesehen, um solider Punktekandidat zu sein. Jetzt sind wir aber angekommen bei Alpine. Die sind tatsächlich auch eine Position
Platz
nach unten.
Hinten gefallen, ja.
Genau, weil die Racing Bulls sie jetzt tatsächlich abgelöst haben als Best of the Rest. War fast schon absehbar. 61 Punkte haben sie. Gasly 12. in der Quali, 12. im Rennen und Franco Colapinto 13. in der Quali und 15. im Rennen. Und da sind die alten Kräfteverhältnisse wiederhergestellt, würde ich sagen.
Das ist so. Auch da war ein Klassenunterschied zu sehen tatsächlich und dementsprechend fallen meine Punkte aus. Ich gebe Pierre Gasly für dieses unscheinbare, aber eigentlich blitzsaubere Wochenende, wenn man genau hinschaut. Ganze 8 Punkte, das ist eine sehr gute Leistung gewesen. Franco Colapinto, wie gesagt, habe ich schwächer gesehen. Der kriegt von mir 6 Punkte. Bei Colapinto war ein bisschen der Wurm drin. Ganz ähnlich wie bei Bärmann, nur nicht mit so krassen Folgen. Colapinto hat seine Fehler schon im Training gemacht. Er hat den Crash im zweiten freien Training, war dann entsprechend ein bisschen gehandicapt fürs Qualifying, hat sich trotzdem nur einen Platz hinter Gasly qualifiziert, also eigentlich schon ganz gute Leistung, ja. Und im Rennen hat er zwar kein Dreher hingelegt, ja, der gute Franco Colapinto, hat aber trotzdem einen Ausritt in Kurve 4. Das ist diese sauschnelle links über die Kuppe, ja, wo ja, die Curbs wurden da auch einigen anderen Piloten zum Verhängnis an diesem Wochenende. Franco Colapinto hat einen Ausritt. Ist nicht weiter was passiert, aber er hat natürlich auch da ein bisschen den Rhythmus verloren. Ich glaube, er hat auch gewissermaßen den Mut verloren. Er hat dann im Anschluss ein sauberes Rennen gefahren, aber die Pace war dann so ein bisschen weg. Ja, 15. Platz ist okay, immerhin vor dem Haas von Ocon zum Beispiel. Aber der Teamkollege hat gezeigt, dass deutlich mehr drin gewesen wäre. Pierre Gasly hatte einige Abenteuer zu bestehen auf jeden Fall. Hatte, glaube ich, auch ein 3-Stopp-Rennen, wenn mich alles täuscht. Lass mal gucken. Ja, ja 3 Stops, ja.
Also Colapinto 2 und Gasly 3, ne?
Ja, ganz so genau, so ist es.
Ja.
Und Pierre Gasly hatte dann entsprechend auch wirklich, musste sich dann auf alle Reifentypen auch einstellen mal. Er hatte ja wirklich alle drauf. Medium ging es los, dann hart und am Ende noch den Softreifen. Er war auf jeder Mischung relativ schnell. Ja. In der Alpine war sicher kein Auto an diesem Wochenende, das von sich aus um Punkte hätte kämpfen können. Er hat es aber lange trotzdem im Kampf um Punkte gehalten. Und die Kollegen von The Race, die ich ja gerade schon mal erwähnt habe, die haben Pierre Gasly tatsächlich auf Platz 1 ihres Rankings gesehen. Also der beste aller Piloten an diesem Wochenende in Ungarn laut The Race. Auf Platz 2, wie vorhin erwähnt, Nico Hülkenberg. Da seht ihr mal, die richtig, richtig starken Leistungen finden ja auch mal hinter der Spitze statt. Gut und gerne, laut zumindest diesen Experten. Bin mir nicht sicher, ob wir den ein oder anderen Kollegen noch besser bewerten in dieser Episode. Da müsst ihr schon dranbleiben und euch selber überzeugen. Ich gebe, wie gesagt, Pierre Gasly sehr gute 8 Punkte. Man könnte ihm auch mehr geben, aber da hätte ich schon gerne echte Punkte gesehen von ihm, um da wirklich eine höhere Wertung zu rechtfertigen. Trotzdem, sehr gute Leistung. 8 für Gasly, 6 für Colapinto. Du siehst es ähnlich.
Weißt du was? Ich mache das jetzt nochmal anders. Ich habe mich gerade umentschieden. Aha. Und gebe ihm 9 und Colapinto 7. Und die Begründung ist folgende, weil Gasly auch gesagt hat, also weder die Audi Pace noch die Racing Bulls Pace hat das Auto eigentlich drinnen gehabt. Mehr kann er dann dementsprechend nicht rausholen, hat auch sich deutlich vor Colapinto gesetzt. In der Quali waren es tatsächlich noch relativ nah beieinander, aber man muss, wie gesagt, auch sehen, dass Colapinto eben diese Zwei-Stop-Strategie gehabt hat. Also ist für ihn dann natürlich auch ein bisschen schwieriger gewesen. Deswegen habe ich ihm jetzt 7 statt 6 gegeben. Das wäre zu wenig gewesen, auf jeden Fall. Aus meiner Sicht zumindest, das kann ja jeder unterschiedlich sehen. Auch sehr gespannt, wie ihr das seht. Vielleicht auch nochmal ganz anders als wir. Wichtig zu wissen ist übrigens auch für alle, die es mit Alpine halten, dass auch da Upgrades in der Pipeline sind. Die hat Flavio Briatore angekündigt und
die Gassi sind auch dringend gesagt, nötig, ne?
Genau, so. Also vor allem Gassi hat gesagt, dass die unbedingt nötig sind, weil sonst werden sie Platz 5, und das hat Gassi auch wörtlich so gesagt, wohl kaum sich wieder zurückholen können von aktuell den Racing Bulls. Ja. Und die haben ja schon seit vielen, vielen Rennen jetzt immer wieder Doppelpunkte eingeheimst. Die haben da also so eine wichtige Aufholjagd gestartet und haben jetzt 66 Punkte. Für das große Red Bull-Team wird es nicht reichen. Die haben jetzt schon 177, aber sagt niemals nie. Ne? Es wäre natürlich auch sehr lustig, wenn die Racing Bulls jetzt auf die aufholen könnten. Aber
ja, dafür aber Alpine sowohl, muss vor allem nach hinten gucken. Ne? Da drängen jetzt Aston Martin und Audi, was die Performance angeht, auf jeden Fall. Und punktemäßig, klar, Alpine sind weit weg, aber das ist nicht komplett uneinholbar, ne? Eben, kann alles noch passieren.
Genau, und damit sind wir tatsächlich bei der Halbzeit angekommen jetzt und fangen an mit einer neuen Runde. So, und Dave, ich würde sagen, du liegst in Führung, stell mir die erste Frage und danach komme ich.
Ja, nach 10 Rennen, ne, steht es 6 für dich und 7 für mich. Also ich liege gerade knapp in Führung im Moment. Das ist die Ausgangslage, so viel müsst ihr wissen. Ich habe aber eine faire Frage für dich heute. Ich bin mir sicher, die kannst du mir beantworten. Ich starte deshalb vielleicht etwas kryptisch, aber wir tasten uns ran. Ich glaube, die kannst du beantworten. Die Piloten in Startreihe 10 zum Ungarn Grand Prix haben eine Gemeinsamkeit gewissermaßen, und ich wüsste von dir, was haben die beiden gemeinsam? Wenn ihr das nicht mehr vor Augen habt, du könntest das jetzt natürlich nachschauen, deswegen ist es witzlos, es zu verheimlichen. Die beiden Piloten in Startreihe 10 sind gewesen Alex Albon und Lance Stroll. Was haben die zwei gemeinsam gehabt an diesem Wochenende in Ungarn?
Naja, gut, wenn das jetzt. Es muss ja fast schon beide den 100. Grand Prix für ihr jeweiliges Team wahrscheinlich gefahren. Ne? Da waren wir ja vorhin schon dabei. Kurz überlegen.
Du bist nah dran, es ist nicht ganz das, es ist eigentlich noch ein bisschen simpler. Also, wir haben ja schon etabliert, dass Alex Albon den 100. Grand Prix für sein Team bestritten hat. Das ist also ein.
Ein Jubiläum, also beide hatten ein Jubiläum oder was?
Beide hatten grundsätzlich ein Jubiläum. Also für Alex Albon war es der 100. Grand Prix für Williams.
Wahrscheinlich war es der
insgesamt 200. Grand Prix schon. Das fand ich einigermaßen unglaublich. Okay. So lange ist der Kollege schon in der Formel 1 und fährt damit. 200 Grand Prix für Lance Stroll finde ich krass. Und ja, die Antwort war einfach ein Jubiläum hatten die beiden gemeinsam.
Also davon wäre ich jetzt schwer ausgegangen. Ich habe auch gerade überlegt, das kann eigentlich fast nicht sein, dass Lance Stroll schon erst 100 hat für Aston Martin, aber...
Nee, das sind schon mehr, denke ich.
Okay, cool, aber dann habe ich
super.
Jetzt ausgewiesen.
Punkt für dich, das war machbar, ne?
Das nächste ist auch machbar, zumindest wenn man Dave heißt. Ich habe ja versprochen, dass es jetzt nicht so eine schlimme Frage wie beim letzten Mal wird, die war wirklich fies, aber... aber Klassiker bei mir wieder, ich benutze den aktuellen Grand Prix oder den vorangegangenen Grand Prix als Aufhänger für eine Frage, die sich ein bisschen daran orientiert und aus der Geschichte sozusagen schöpft, der Formel 1 in Ungarn. Inzwischen sind 41 Rennen jetzt gefahren worden und davon, soweit ich weiß, 5 Mal von Briten gewonnen. Davon natürlich ungefähr 8 Milliarden Mal von Lewis Hamilton. Dieses Mal hat es nicht geklappt, aber ich wollte von dir, von den verbleibenden 4 Briten, gerne 3 wissen und ich glaube, das kriegst du hin.
Von den verbleibenden 4 wolltest du 3 wissen. Also Lewis Hamilton hat natürlich unzählige Male gewonnen, das ist klar.
Ja, so sieht's aus.
Also, wer es definitiv gewonnen hat, ist Jenson Button. Der hat doch sein erstes Rennen gewonnen, 2006, wenn mich nicht alles täuscht.
Das wäre schon mal der Erste. Ich werde dann auch, also falls du jetzt was in den Falschen sagst, würde ich dich dann erst später korrigieren. Aber jetzt haben wir schon mal einen, okay.
Ja, ich überlege weiter. Damon Hill hätte ja beinahe im Tyrrell damals gewonnen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er im Williams gewinnen konnte.
Arrows meinst du übrigens, ne?
Arrows nicht, ja, nicht Tyrrell. Ja. Arrows meine ich natürlich. Bin mir ziemlich sicher. Oh Gott, lass mich mal ganz kurz überlegen.
Also wir hätten jetzt schon mal 2. Also wir haben Jenson Button und Damon Hill, das ist bisher.
Ja, okay, also er hat in Williams gewonnen, das ist gut.
Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich sage einfach nur, du hättest jetzt 2. Ich sage, wenn du einen falschen sagst, korrigiere ich dich später.
Aber wir, okay,
das
verstehe,
ist nicht vergessen, auch für die
ja,
Zuschauer.
Ja, gut, gut. Ich bin mir ziemlich sicher, Nigel Mansell muss auch mal in Ungarn gewonnen haben. Das fällt zeitlich in die Range.
Es wären jetzt 3. Ich wollte auch nur 3 haben.
Ja, ich überlege gerade noch ein bisschen weiter.
Gibt auf jeden Fall noch einen jetzt, unabhängig davon, ob die jetzt falsch oder richtig sind. Also, weil Lewis Hamilton wäre 4 und insgesamt waren es 5.
Ja, ja, ist schon klar. Welche Briten waren denn alles noch siegfähig? Mein, ja, Lando Norris hat natürlich jetzt gewonnen, er ist ja auch Brite, das wäre eine Schande, den nicht mit reinzunehmen, der muss natürlich sein, also Jenson Button, Lando Norris, da bin ich mir 1000% nicht sicher, ansonsten wie gesagt, Hill, Mansell, könnte auch sein, dass George Russell in Ungarn gewonnen hat, aber auch da bin ich mir gerade nicht so sicher.
Also ich mach's kurz. George Russell hat nicht in Ungarn gewonnen und du hast alle aufgezählt. Lando Norris hat ja 2025 auch gewonnen. Das heißt, er ist jetzt sogar zweifacher Sieger. Plus Damon Hill ist auch zweifacher Sieger. Jenson Button ist auch zweifacher Sieger. Und Nigel Mansell hat zumindest einmal gewonnen. Also du hast alle perfekt aufgezählt. Okay. Besser geht's nicht. 8 Punkte. Und damit geht Dave als Führende aus im Kreisfahren in die Sommerpause rein.
Sehr gut. Wer hätte es gedacht? Na prima, da freue ich mich.
So, weiter geht's mit unseren Fahrernoten. So, und damit geht's weiter mit dem Ende sozusagen des Spitzenfeldes, der oberen Hälfte des Tableaus. Und da grüßen die Racing Bulls mit 66 Punkten. Also mal schauen, ob die das lange konservieren können. Aber momentan sind sie auf jeden Fall 5. in der Konstrukteurswertung. Lawson 11. in der Quali, 8. im Rennen. Und Lindblad 9. in der Quali, 10. im Rennen. Also wieder beide in den Punkten, wieder beide sehr solide Leistungen abgeliefert. Das Auto gibt's auf jeden Fall her. Ich gebe Lawson 9 Punkte und Lindblad 8 Punkte. Schaue ich nochmal ganz schnell, um mich zu versichern.
Versichere dich.
Ja, ich versichere mich. Wer denn da noch alles vor Ihnen gelandet ist, nicht, dass ich jetzt irgendeinen absoluten Quark erzähle. Aber
also vor Liam Lawson sind gelandet, kann ich dir sagen. Russell, Hadjar, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Verstappen und Norris.
Ja, das dachte
also
ich mir nämlich.
Definitiv
also
best of
nur
the
Top rest. Teams, genau. Also ja. Dementsprechend finde ich, sind die 9 Punkte dann auch... ja, also man kann natürlich immer argumentieren, jetzt hat er ein schnelles Auto, jetzt fahren natürlich beide auch konstant immer so in diese Ränge, wo man es eigentlich von ihnen erwarten kann. Mhm. Aber ich finde, ja, diese Konstanz macht es auf der einen Seite auch und man darf sich eben in Ungarn auch keine Fehler erlauben, sonst geht es dann halt nicht mehr vorbei. Und auch da ist es wieder so, ne, die haben auch die Strategie gesplittet, tatsächlich Lindblad, und das dürfen wir hier auch nicht unterschlagen, nur einen Stop in der 20. ist er reingegangen, hat von Medium auf Hard gewechselt. Das ist schon ein sehr, sehr langer Stint auf Hard gewesen. Und dann haben wir bei Lawson 2 Stops und der war sozusagen einmal mit allen Reifenmischungen unterwegs gestartet, auf Medium in der 21. auf Hard, in der 42. auf Soft gewechselt, ist natürlich dann für ihn auch ein bisschen besser gelaufen. Dementsprechend erklärt es auch so ein bisschen, warum es für Lawson dann nach vorne ging und für Lindblad nach hinten. Der hat ja, wie gesagt, Lindblad einen Platz verloren im Rennen und Lawson hat dann 3 Plätze gut gemacht. Und dementsprechend, ja, Lindblad kann da jetzt nicht unbedingt was dafür, würde ich sagen. Kann mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erinnern, dass er da einen großen Fehler gemacht hat. Ich korrigiere mich, falls ich das jetzt noch irgendwie rausrecherchieren sollte. Aber das ist bei mir...
Gut.
Das ist bei mir auf jeden Fall die Bewertung. Und Lindblad hat dann auch gesagt, das ist ein super Resultat für das Team, dass wir wieder mal mit einem Doppelpunkt-Finish in die Sommerpause jetzt gehen und in den Konstrukteursweltmeisterschaft. Es gibt also sehr, sehr vieles, worüber man sich freuen kann. Und das Team hat wirklich einen unglaublichen Job gemacht, das Auto weiterzuentwickeln. Und es ist schön zu sehen, dass diese harte Arbeit jetzt belohnt wird. Und es war auf jeden Fall kein einfaches Rennen für alle im Mittelfeld. Es war sowohl mental als auch körperlich sehr, sehr anstrengend. Und wir hatten einen sehr, sehr herausfordernden Kampf mit den Audis. Also genau das, was wir vorhin schon eben gesagt haben, als es um Bertoletto und Hülkenberg geht. Und das ist doch wirklich auch schön, alle, die jetzt sagen, okay, die Formel 1, die ist nicht spannend genug. Das ist ja eigentlich überhaupt nicht der Fall. Sowohl vorne als auch dann eben im Kampf ums Mittelfeld geht es richtig zur Sache. Und ich glaube, Dave und ich, wir sind da einer Meinung, dass es wahrscheinlich noch sehr viel intensiver wird in der zweiten Saisonhälfte.
Oh. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten, ehrlich gesagt. Also gerade, ne, kurzer Exkurs nochmal an dieser Stelle. Tripleheader sind für uns wirklich, wirklich immer viel Stress und auch für alle Beteiligten in der Formel 1. Und deswegen sind die eigentlich verpönt. Aber durch diese Hereinnahme von des Bahrain-Rennens in Malaysia jetzt haben wir einen Tripleheader. Und der Tripleheader, jetzt haltet euch fest, besteht aus Baku, eben dann Malaysia und Singapur. Das sind drei fantastische Rennen innerhalb von 3 Wochen. Das kann ich jetzt schon kaum erwarten. Bin mir sicher, da werden wir so, so viel Action und tolle Momente erleben. Freue mich jetzt schon drauf. Und natürlich haben wir davor dann noch ein paar Rennen. Wir haben die Premiere in Madrid. Wir haben natürlich noch den Abschluss der Europasaison in Monza. Und dann haben wir noch das letzte Rennen, das vorerst letzte Rennen in Sandford. Ja, der vorerst letzte Heim-Grand Prix für Max Verstappen. Also allein diese 6 Rennen schon mega, ja, das wird großartig. Deswegen Sommerpause darf gerne schnell vorbeigehen, damit es da ja bald wieder weitergeht mit Rennaction. Aber ja, ich glaube, du warst fertig mit Lawson und Lindblad. Ja, dann würde ich übernehmen. Super. Ich kann meine Punkte sagen. Ich habe jetzt gerade Last Minute auch nochmal korrigiert. Ich gebe beiden, Even Stevens an dieser Stelle, gleich viele Punkte. Sowohl Liam Lawson als auch Arvid Lindblad sehe ich mit sehr guten 8 Punkten an diesem Rennwochenende. Dem Liam Lawson ziehe ich ein bisschen was ab, weil er ja im Qualifying, also er hat sich verbürgt. Ja, er war Elfter, das ist sehr, sehr stark. Aber er hätte auch ins Q3 fahren können. Das Auto hätte es hergegeben. Lindblad hat es gezeigt, ja. Also das war ein kleines Manko an seiner Leistung. Er hat es aber umgehend tatsächlich korrigiert, denn er kam nicht durch die Strategie nach vorne, sondern direkt in der ersten Runde hat er sich an Lindblad vorbeigemogelt da, hat ein tolles Manöver gezeigt und war dann sofort eigentlich in der besseren Position. Ich bin mir auch relativ sicher, dass durch dieses Manöver er dann auch in der Position war, die bessere Strategie zu kriegen. Mhm. Ich glaube, die Racing Bulls wollten da was probieren, wollten die Strategie ein bisschen splitten, wollten den einen auf 2 Stopps schicken, den einen auf 1 Stopp. Und ich glaube, der eine Stopp war dann schon auch die riskantere Strategie und Arvid Lindblad hat da den kürzeren gezogen entsprechend, weil er eben hinten lag im teaminternen Duell. Und Lawson hat sich da wirklich durch ein sehenswertes Manöver nach vorne geschoben. Umgekehrt hat es Arvid Lindblad dann im Qualifying besser gemacht. Ich tue mir schwer, da beiden irgendwie einen großen Vor- oder Nachteil anzuhängen. Deswegen beide mit sehr guten 8 Punkten, sehr guten 8,5 Punkten neigen. Also Tendenz wirklich nach oben. Die Racing Bulls machen das prima. Und du hast schon die gute Entwicklungsarbeit angesprochen. Liebe Freunde bei Alpine, da ist niemand Geringeres als der sehr gute und lang gediente Enstone-Veteran Alain Permain eigentlich federführend dafür verantwortlich. Den habt ihr mehr oder weniger rausgeekelt oder vom Hof gejagt und der macht jetzt halt sehr gute Arbeit bei den Racing Bulls. Tja, möge man sich da ein Bild drauf machen, das kann jeder gerne von euch machen, wie er will. Alain Permain ist auf jeden Fall einer der unterschätztesten Ingenieure, glaube ich, im ganzen Formel-1-Paddock. Vielleicht gar nicht Formel 1 intern unterschätzt, aber von der breiten Öffentlichkeit. Ich glaube, man hat den gar nicht so auf dem Schirm und was der alles auf dem Kasten hat. Ihr schon? Denn ihr hört ja hier gerade den weltbesten Formel-1-Podcast natürlich. Und wir sagen euch, was Sache ist. Nein, so ist es nicht. Aber Alain Permain ist ein super Typ und der kann Autos weiterentwickeln. Das beweist er gerade bei den Racing Bulls. Das wird er aber noch weiter beweisen müssen, denn wie gesagt, Audi und Aston Martin drängen von hinten. Auch Alpine wird sich da nicht geschlagen geben. Bin gespannt, was noch drin ist. Aber dieses tolle Fahrerduo Lawson Lindblad hätte es auf jeden Fall verdient, dass sie auch weiterhin ein gutes Auto unterm Hintern haben, mit dem sie weiterhin um Punkte kämpfen können.
Ja, und damit sind wir jetzt bei den Red Bulls und da gab es ja auch deutliche kritische Worte von den Fahrern. 177 Punkte haben sie auf dem Konto in der Konstrukteurs-WM, Verstappen 6. in der Quali, 2. im Rennen und Hadjar 8. in der Quali, 6. im Rennen und beide haben sich extrem über Ja, also da liefen alle möglichen Adjektive dazu. Also die Downshifts sind immer das Problem. Ja, inzwischen ärgert es auch Hadjar. Ja, unfahrbar, horrible, ja, wurde alles schon irgendwie gesagt, ja. Und tut alles nichts zur Sache, wenn ich jetzt meine Punkte oder tut schon was zur Sache, weil es natürlich auch irgendwie zeigt, dass der Red Bull alles andere als perfekt ist aktuell. Aber ich gebe Verstappen 9 Punkte und Hadjar 6 Punkte. Das ist jetzt ein ziemlich großer Unterschied. Für mich rührt es daher, dass also Verstappen erstmal keine 10, er hatte in der Quali hat er einen Dreher, im Rennen hat das aber wirklich tipptopp gemacht, auch dieses Mega-Manöver gegen Hamilton. Aus
Alter,
meiner Sicht
das
hätte die
Manöver
10
schlechthin.
gerechtfertigt vielleicht, aber ich finde so ein minimaler Ticken hat dieses Mal gefehlt zu 10 aus meiner Sicht. Und Hadjar, der war in der Quali wirklich wieder mal sehr, sehr nah dran, ja, also teilweise unter einem Zehntel, aber im Rennen war es dann schon eine halbe Welt, ja. Also da ist er dann tatsächlich fast eine Minute hinter Verstappen ins Ziel gekommen. Und wenn man mal so ein bisschen auf die Pitstops schaut, Hadjar hatte eine Zwei-Stop-Strategie und auch Hamilton, sage ich schon, Verstappen. Also grundsätzlich waren sie da nicht so weit auseinander, sind auch beide auf Softs gestartet, sind auch beide auf Hard dann gewechselt. Verstappen dann am Ende noch einen Stint mit. Genau, letzter Stint dann mit Soft und bei Hadjar der letzte Stint dann aber mit Hart. Also,
Verstappen ist aber auf Medium gestartet, ne? Hat ja genauso, hast gerade Soft gesagt.
habe ich? Ja, sorry, ich
Ja,
meine natürlich Medium, ja.
Medium.
Medium, ja, aber
Ja,
beide sind auf Medium gestartet. Also, sie haben zumindest mal mehr oder weniger die gleiche Strategie gehabt und auch die gleichen, ja, bis
Bedingungen,
zu
ja.
Bedingungen, bis auf eben der letzte Stint, wie gesagt, Soft für Verstappen gebrauchte und frische, harte dann für Hadjar. Ja, was kann man sagen? Der Klassenunterschied wie immer eigentlich dann im Rennen dann das Thema gewesen. Hadjar hat Folgendes gesagt: Das Wochenende war ein sehr herausforderndes. Das hat er zumindest nach der Quali gesagt. Das bin ich hier falsch drinnen. Moment, das hat er nach dem Rennen gesagt. Es war ein bisschen einsamer, hat er gesagt, und ein schwieriges Rennen heute. Ich habe zwar einen guten Start gehabt oder einen ordentlichen Start gehabt, und wir haben uns auf jeden Fall verbessert in den letzten 2 Rennen, aber nach den ersten beiden Runden sind die Fahrer vor mir einfach davongezogen und der Eröffnungsstint auf den Mediums hat uns wahrscheinlich, ja, das gekostet, was an bessere Positionen da gewesen wäre. Also er hätte wahrscheinlich mit einem anderen Reifen sich wohler gefühlt, mutmaßlich dann mit dem harten. Den hat er ja danach dann, wie gesagt, zweimal sogar draufgezogen. Verstappen hatte, wie gesagt, im letzten dann den Soft. Und ja, er hat es auf jeden Fall auf den Medium im ersten Stint geschoben, hat gesagt, als wir dann auf die harten gewechselt sind, kam dann auch die Pace zurück und ich war dann in der Lage, die Konstanz rauszuholen, die wir vorher nicht hatten. Und er hat gesagt, dass er es definitiv dadurch maximiert hat an dem Nachmittag. Es ist ordentlich, hat er gesagt, mit Platz 6 und ja, insgesamt hat er gesagt, kann das Team stolz sein, mit dem, was sie geschafft haben, in die Sommerpause zu gehen. 7-mal Top 6 Finishes gehabt und zwar hintereinander, sagt er, ist eine ja durchaus solide Reflexion der Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Ja. So kann man es sagen. Und es ist natürlich, verglichen jetzt mit allen, die da in den letzten Jahren vor ihm waren, durchaus sehr, sehr löblich. Ja? Also viele haben ja da überhaupt Probleme gehabt, in die Punkte zu kommen. Zuletzt ja dann auch Sergio Perez, wobei der es noch relativ häufig geschafft hat, aber auch öfters mal ja, Probleme hatte dann in seinen letzten 1,5 Jahren vor allem. Ja, Liam Lawson, der ist ja dann sehr unehrenhaft dann gegangen worden. Und der
Das war
gute Yuki
finster.
Tsunoda, der übrigens auch da tatsächlich im einen oder anderen Gerücht mit Haas in Verbindung gebracht wird. Das wäre natürlich auch eine interessante Konstellation. Der hat
Ja.
dann auch nicht wirklich was reißen können. Also Hadjar macht da auf jeden Fall gute Arbeit. Und man sieht von der reinen Pace her, zumindest mal in der Quali, da ist er ganz vorne mit dabei. Aber mit dem Verstappen, da hältst du halt nicht so leicht mit. Da haben wir sogar schon mal eine extra Folge drum gemacht.
Na, so ist es, völlig zu Recht. Meine Punkte sind ganz ähnlich. Ich gebe Max Verstappen auch eine sehr, sehr gute 9. Isaac Hadjar habe ich ein bisschen stärker gesehen als du. 7 Punkte von mir für ihn. Und bei Hadjar steigen wir da mal ein. Da ist solide genau das Wort, das Adjektiv, was mir auch eingefallen wäre, ja, es war alles nicht schlecht, aber es war alles auch nicht spektakulär, was er gezeigt hat. Im Qualifying war er noch nah dran an Verstappen, das hast du gesagt, das war sehr gut auf jeden Fall. Im Rennen dann aber, ja, er ist da halt einsam rumgefahren und hat keinen Blödsinn gemacht, war jetzt aber auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie so, dass man sagt, wow, da hat er jetzt was Tolles gezeigt oder da hat er, keine Ahnung, einen Wahnsinnsstint irgendwie hingelegt und sich nach vorne gearbeitet. Er hat sich halt gegen Russell verteidigt, der da von hinten kam, und ansonsten nach vorne war der Zug komplett abgefahren für Hadjar. Das muss man schon klar so benennen.
Große
auch,
Lücke
ja.
zu Hamilton, ne? Ja.
Ja, genau. Und Verstappen hingegen, ne, der hat geschimpft wie ein Rohrspatz und hatte da auch im Qualifying eben diesen Fehler drin. Deswegen, na, tue ich mir auch mit einer 10 tatsächlich schwer. Aber was er im Rennen gezeigt hat, war mal wieder ja absolut weltmeisterlich. Nicht nur dieses Wahnsinnsmanöver, über das haben wir jetzt schon hinlänglich gesprochen, ausgerechnet dann gegen Hamilton. Also das war allererste Sahne. Mit Sicherheit auch ein heißer Anwärter auf das beste Überholmanöver der Saison. Das war wirklich allererste Sahne, allererste Schublade, was er gezeigt hat. Aber viel wichtiger war, er hat sich immer richtig positioniert im Rennen. Ja. Er hatte immer die Track Position inne, eben wenn es nötig war, dann mit so einem Wahnsinnsmanöver gegen Hamilton. Oder auch, das Team hat da auch richtig agiert. Am Ende dann haben sie ihn nicht nochmal reingeholt. Er ist auf dem Softreifen draußen geblieben in der VSC-Phase und hat sich die Track Position dann eben so geholt oder zumindest behalten auf jeden Fall. Also da hat das Gespann Red Bull und Verstappen wirklich perfekt funktioniert an diesem Wochenende oder zumindest im Rennen dann, ja. Und so kommen dann auch Resultate zustande, wie ein zweiter Platz, ja, das muss man ja mal klar erwähnen. Vom Auto her hat der da überhaupt nichts verloren eigentlich auf dem Podium in diesem Rennen. Das war eigentlich reserviert für die Ferrari, muss man ja auch so sagen, ja, da haben wir einen Doppelsieg erwartet und dahinter dann entweder Norris oder Antonelli. Ich meine, so war auch mehr oder weniger unsere Vorhersage vor dem Rennwochenende. Mit einem Verstappen haben wir da wirklich nicht gerechnet. Und dass er es trotzdem geschafft hat, beweist einmal mehr seine ja, außerirdischen Qualitäten. Außerirdisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er ist wirklich einer der absolut Besten seiner Zunft. Und das hat er an diesem Rennsonntag definitiv wieder unter Beweis gestellt.
Ja, und tatsächlich auch der aktuelle Weltmeister Lando Norris, da kommen wir jetzt nämlich dazu, McLaren, 22 Punkte. Wir kommen so richtig in Fahrt, Lando Norris Pole Position und dann den Sieg am Sonntag und Oscar Piastri Fünfter in der Quali und dann ja ausgeschieden mit Getriebedefekt, aber er war lange Zeit in Führung und hat da direkt am Start dann auch profitiert in den ersten paar Kurven, weil Norris so ein bisschen auf flutschigen Reifen unterwegs war anscheinend und da immer mal wieder so ein bisschen zu weit in der Kurve gegangen ist. Sollte ihm eigentlich auch nicht passieren, deswegen gebe ich Norris auch keine 10, sondern 9 Punkte. Das war so der einzige Malus sozusagen und da hat er dann auch lange zu knabbern gehabt, weil Piastri dann auch schwer zu überholen war, obwohl Norris, und der hat ja zwischendurch zeitlich dann auch gesagt, so ey Leute, ich habe mehr Pace, ich könnte selbst ohne Reifen dann innerhalb von 10 Runden dann eine halbe Minute rausfahren oder irgend sowas in der Richtung, hat er gesagt.
10 Sekunden, glaube ich, war
10 Sekunden,
die Ansage, ja.
Ja, also und er hat ja im Grunde dann auch recht behalten sollen, ja. Als er dann vorbei war, hat er dann einfach galaktisch gefahren und ist dann auch einfach ganz am Schluss dann nochmal, ich glaube vorletzte Runde war es oder letzte sogar, einfach nochmal die schnellste Runde gefahren im Rennen. Da war er schon eine
und
Weile draußen.
Und zwar ohne Nutzung der Curbs, ne? Die durfte er dann nicht mehr nutzen, weil man Angst hatte, dass dann ähnlicher Defekt auftritt. Also er ist wirklich weit innerhalb der Markierungen gefahren und war trotzdem noch der Schnellste.
Also Leute, ich sag's jetzt hier und jetzt, ja, würde es tatsächlich nicht, also mich würde es nicht wundern, wenn tatsächlich McLaren jetzt so eine krasse Aufholjagd startet mit Norris, aber Piastri traue ich ehrlich gesagt aktuell nicht zu, dass die am Ende der Saison wirklich noch um den Fahrer-WM-Titel kämpfen können und die Fahrerpaarung ist auch stark genug, dass sie am Ende dann auch noch Mercedes einholen können. Die sind in Anführungsstrichen ja nur 159 Punkte vor ihnen. Also das geht schon noch in der halben Saison. Und die sind ja momentan auf dem absteigenden Ast. Ein Upgrade kann das aber auch wieder komplett über Bord schmeißen. Aber der Punkt, warum ich das jetzt sage, ist, erstens, McLaren hat eine Historie in den letzten Jahren sich erarbeitet und eine Reputation, dass die Upgrades zünden. Das hat jetzt auch wieder funktioniert. Und ich glaube, jetzt verstehen sie das Auto. Das heißt, jedes Upgrade, das jetzt kommt, glaube ich, das wird auch deutlich Pace dann nochmal draufschaufeln auf das Auto. Und Lando Norris, der ist auch eigentlich eins mit dem Auto. Das hat er jetzt auf jeden Fall gezeigt. Er hat auch selber nach dem Rennen dann zwar zugegeben, okay, das ist jetzt auch wahrscheinlich der Kurs, der ihm am besten liegt und der auch dem Auto am besten liegt in der ganzen Saison. Aber da war ja so ein Unterschied auch zu dem, was hinter ihm passiert ist und er hat das so gut managen können, dass da aktuell wahrscheinlich das Paket so gut ist, also wenn vielleicht mal eine Strecke jetzt demnächst kommt, die dem Auto grundsätzlich bauartbedingt gar nicht liegt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er vielleicht nicht ums Podium mitfährt, ansonsten rechne ich jetzt in den nächsten paar Rennen immer mit Podiumskandidaten Norris. Und Piastri gebe ich nur 7 Punkte. Das ist aus meiner Sicht auch der Unterschied, diese 2 Punkte auf jeden Fall, der zwischen den beiden lag. Er hat in der Quali nicht wirklich viel gerissen, ist nur Fünfter geworden und im Rennen hätte er es ehrlich gesagt mit dem Schnitzer, den sich Norris da, oder ohne den Schnitzer, den sich Norris da geleistet hat am Anfang, nicht geschafft, auf Platz 1 vorzustechen. Und vor allem, also seine große Leistung war das zu halten gegen Norris. Das auf jeden Fall nötigt mir definitiv Respekt ab. Aber die Pace hat er nicht gehabt.
Ein bisschen Hilfe von der Boxenmauer.
Ja, und die Pace hat er nicht gehabt und hat er auch tatsächlich die ganze Saison eigentlich fast noch nicht gehabt. Aber ab und zu war er mal dran. Aber wirklich besser als Norris war er in der Saison eigentlich nicht und auch einfach zu selten irgendwie dran, als dass ich jetzt irgendwie sagen würde, dass ich ihm viel zutraue noch. Im Rahmen Weltmeisterschaft. Norris würde ich es tatsächlich zutrauen mit einem starken McLaren und freue mich dementsprechend auch sehr, sehr auf die Saisonhälfte 2. Denn das wäre natürlich eine super Story, wenn der aktuelle Weltmeister da jetzt nochmal so eine Aufholjagd wie vielleicht Verstappen letztes Jahr macht. Würde Sean tatsächlich auch seiner Reputation auch sehr, sehr gut tun. Er wird ja immer noch nicht in diesem Atemzug genannt mit diesen Legenden. Natürlich ein Stück weit zu Recht. Verstappen 4-facher Weltmeister, Hamilton 7-facher Weltmeister und da musste er halt erstmal rankommen. Aber
Alonso gefühlt 5-facher.
Ja, aber das Lustige ist, wenn Norris dieses Jahr Weltmeister wird, dann hat er damit Alonso gleichgezogen, ne?
Ja, das ist so. Also, Norris Titelverteidigung confirmed, Freunde. Ihr habt es hier zuerst gehört. Wir sprechen uns am Ende der Saison. Ich wäre dafür zu haben. Warum nicht? Sehr gerne. Vielleicht seid ihr für meine Punkte auch noch zu haben. Die sehen folgendermaßen aus. Ich gebe Lando Norris sehr gute 9 Punkte für dieses Wochenende. Oscar Piastri habe ich ein bisschen stärker gesehen als du. Ich gebe ihm 8. Kleiner Klassenunterschied zwischen den beiden Teamkollegen, aber nicht ganz so groß wie von vielen wahrgenommen. Warum? Erkläre ich sehr gerne. Ja, also Oscar Piastri musste auch das erste freie Training auslassen. Er war auch einer der Piloten, was bei McLaren besonders schwer wiegt, denn die haben ja ein relativ großes Upgrade-Paket gebracht. Also hatte Oscar Piastri schon mal 33% weniger Zeit, dieses Upgrade-Paket zu verstehen und sich darauf einzustellen. Er hat es trotzdem sehr gut gemacht, wurde im Qualifying dann aber behindert von Lewis Hamilton, der dafür dann auch seinerseits eine Strafe bekommen hat, hätte sich entsprechend weiter vorne qualifizieren können, vielleicht sogar in Startreihe 1, wer weiß, ja. Ich denke aber, es wäre definitiv mehr als P5 drin gewesen für Piastri. Und im Rennen hat er dann das Pech gehabt mit dem Defekt sowieso, ja. Aber er hat den Fehler des Teamkollegen eiskalt genutzt, ist vorne geblieben dann lange, lange Zeit. Klar, er ist nicht so schnell gefahren wie Norris dann, aber ein Doppelsieg hätte es auf jeden Fall werden können. Und das wäre angesichts der Umstände an diesem Rennwochenende isoliert eine sehr gute Leistung gewesen. Und war es auch meiner Meinung nach. Deswegen sehr gute 8 Punkte für Piastri hier. Wie gesagt, diese Faktoren muss man da schon mit einkalkulieren. Das tue ich hiermit. Mal gucken, ihr seid da vielleicht auch anderer Meinung, sagt es uns da gerne in den Kommentaren. Bei Norris ist es im Prinzip, wie du sagst, wahnsinnige Pace, das ganze Wochenende über. Richtig, richtig toll. Aber dieser kleine Fehler dann nach dem Start, der war klein, hat sich in Kurve 2, ne? Kurve 2.
Ich glaube, es war 2, ja.
Bisschen zu tief einfach da, bisschen zu schnell reingefahren, ist ein bisschen zu tief gegangen und wurde dann eben überholt, ausgerechnet vom Teamkollegen. Kleiner Fehler mit einer riesigen Wirkung. Es hätte ihn das ganze Rennen kosten können. Wäre bei Piastri einiges anders gelaufen. Ich bin mir sicher, Zac Brown und Andrea Stella hätten da ganz stoisch auf die Papaya Roots bestanden und hätten dann auch Piastri vorne behalten. Es geht darum, den Doppelsieg des Teams abzusichern. Da ist es denen egal, ob der Norris eine halbe Sekunde schneller fahren kann als der Piastri. Das Team ist auf jeden Fall die heilige Kuh und das ist auch völlig legitim so. Für die Konstrukteurswertung gibt es da natürlich Preisgelder und das ist für die Teams entsprechend die wichtigere Wertung. Da ist es egal, wer Erster und wer Zweiter wird, die Punkte sind ja die gleichen. Also es ist dann schon gut gelaufen für Norris, muss man sagen, aber er hat es dann infolgedessen auch sehr beeindruckend umgesetzt. Es ist egal, ob Verstappen auf P2 war, ob Piastri P2 war, ob dann auch mal Antonelli Zweiter war, er ist allen davon gefahren. Wir haben es in unserer Analyse schon ausführlich dann thematisiert, ja. Auf alten Reifen, auf neuen, egal, ob Soft, Medium, was auch immer, Lando Norris war unter allen Bedingungen der Schnellste. Und das muss man schon durchaus auch honorieren, also auch da sehr gute 9 Punkte, 9,5 meinetwegen. Die 10 kann ich ihm aber wegen des Fehlers eben nicht geben. Dieser kleine Fehler hätte ihm wirklich das ganze Rennergebnis kosten können. Sowas darf ihm halt nicht passieren, ja. Es ist den meisten anderen auch nicht passiert. Dementsprechend kleiner Abzug in der B-Note, aber ansonsten gehe ich voll mit. Es war ein beeindruckendes Comeback des Weltmeisters, muss man so sagen. Und wenn das jetzt die Aufholjagd einläutet, dann gerne. Bin voll dafür, auf jeden Fall.
Gut, dann sind wir bei Ferrari, 307 Punkte in der Konstrukteurswertung, damit jetzt im 300er Club wie Mercedes, die haben 379. Also da haben sie sich auch wieder ein bisschen herangerobbt, weil Mercedes einfach nicht gut gepunktet hat. Ja, also Charles Leclerc, Dritter in der Quali und Vierter im Rennen und Lewis Hamilton, Zweiter in der Quali, Fünfter im Rennen, war ganz knapp dran, auch die Pole Position zu holen. Lewis Hamilton dann aber eben von Lando Norris vereidelt, ja, in dem wirklich klasse jetzt laufenden McLaren. Und ich gebe Charles Leclerc 7 Punkte und Lewis Hamilton 8 Punkte. Ich finde, beide hätten einfach einen Ticken besser sein können. Ich hätte auch mit einem Doppelsieg gerechnet, der wäre vielleicht auch drin gewesen, Charles Leclerc. Ja, also das McLaren-Upgrade ist halt das große Ding gewesen, auch einfach, ne? Wir wissen, dass Norris da sich in dem Team auch wohlfühlt und dann auch auf Knopfdruck sozusagen, wenn das Auto passt, dann auch wieder Top-Leistungen abrufen kann. Nicht, dass er nicht vorher und sonst auch Top-Leistungen abruft, aber das scheint halt einfach nicht so durch, wenn das Auto nicht stimmt. Dennoch glaube ich, Hamilton hätte an einem wirklich Top-Tag auch die Pole Position schaffen können. Es war ja wirklich hauchdünn, aber was schwerer wiegt natürlich, und deswegen gebe ich ihm keine 9 und keine 10, ist, dass er dann im Rennen das ein oder andere nicht so toll gemacht hat. Beim Start hätte er vielleicht auch noch ein bisschen mehr Glück haben können, aber das ist immer so ein bisschen eine Lotterie. Schwerer wiegt eben, dass er sich da die 5-Sekunden-Strafe abgeholt hat. Es war, wie gesagt, eine ganz kleine Geschichte. 0,1 km/h zu schnell in der Boxengasse halt, ein paar Meter zu früh auf den Knopf gedrückt, aber es ist halt einfach sein Fehler und er hat auch zu Recht die Strafe bekommen. Kann man drehen und wenden, wie man will. Und dann kam natürlich auch noch das Ferrari-Pech dazu mit der, ja, in Retrospektive natürlich falschen Entscheidung, ihn da nochmal reinzurufen und die Reifen zu wechseln. Hätten ihn wahrscheinlich, wenn sie draußen behalten, hätten dann auf jeden Fall aufs Podium hieven können. Tja, hätte, wäre, wenn, ist halt nicht so gekommen. Insgesamt gebe ich ihm 8 Punkte und Leclerc dann aber nur 7, weil er insgesamt auch von der Pace ein bisschen schlechter war und Hamilton dann trotz all dieser Probleme dann recht nah an ihm dran war dann am Rennende. Von daher, ja, leider verschenktes Wochenende für die Scuderia. Ich hätte mir das anders
Total.
gewünscht.
Ja.
Ist bitter, aber mal schauen. Das Auto läuft ja anscheinend sehr, sehr gut und anscheinend auch besser als der Mercedes, zumindest in Ungarn. Jetzt wird es spannend, wie sie im Vergleich zu den McLaren dann punkten, weil die könnten ihm natürlich dann die ganz große Aufholjagd vereiteln, wenn Mercedes jetzt nicht selber irgendwie ein Upgrade bringt oder Pace wiederfindet. Denn sonst würde ich sagen, wenn Ferrari auf den nächsten Strecken das umsetzt, was sie theoretisch dann im Auto haben, dann können es auch ganz schnell in Konstrukteurs- und Fahrer-WM sehr nah rangehen an die Mercedes-Jungs. So aber wird es wahrscheinlich dann nochmal eine ganze Ecke herausfordernder, weil McLaren da eben jetzt auch eine sehr, sehr starke Rolle spielen wird, vermutlich in den nächsten 5 bis 8 Rennen.
Das ist völlig korrekt und ich ergänze noch was zum Thema McLaren, was ich gerade vergessen habe tatsächlich. Dass das Upgrade jetzt so gut funktioniert und gezündet hat, beweist für sehr viele Experten, habe ich jetzt vieles gehört in der Richtung und ich teile das gerne mit euch, weil ich der gleichen Meinung bin. Das beweist, dass das grundsätzliche Konzept von McLaren nicht falsch ist. Da haben sie ein bisschen Zweifel gehabt. Es gab in der ersten Saisonhälfte immer wieder Zweifel, ob McLaren da konzeptionell mit einem richtig gut aufgestellten Auto in die neue Regelära aufgebrochen ist. Aber ich glaube, die Zweifel muss man jetzt wirklich beiseite räumen. Sie hängen noch ein bisschen hinterher, was die Entwicklung angeht. Das haben sie auch selber zugegeben. Da von 2, 3 Monaten war da die Rede. Aber ich glaube, sie holen jetzt auf und das Konzept scheint sich als gut herauszustellen und auch zu kristallisieren. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Titelverteidigung wirklich na, nicht unmöglich zumindest. Bin gespannt, aber jetzt soll es um Ferrari gehen auf jeden Fall. Und da bin ich na, nicht ganz deiner Meinung, mein Lieber. Ich sehe nämlich tatsächlich Charles Leclerc als den besseren der beiden an diesem Wochenende. Gebe Leclerc entsprechend 8 Punkte und Lewis Hamilton kriegt nur 7. Ja? Und entsprechend schwer wiegen dann nämlich die ganzen Fehler, die Lewis Hamilton, aber auch das Team gemacht hat dann im Laufe des Wochenendes. Dürfen nicht vergessen, im Qualifying hat er
Quali,
dann
ne?
Piastri
Ja.
aufgehalten. Das darf ihm eigentlich nicht passieren. Der
Sehe ich
Fehler
trotzdem
geht,
ganz kurz,
ja, der geht
sehe ich
zu
sicher
Teilen
beim Team,
auf.
ja, genau. Aber
Genau, naja,
ja,
ich
kann
sehe
ich
es
aber auch
eher so ein
verstehen.
bisschen 50-50, ne? Also die Kommunikation ist da entscheidend. Klar fährt Lewis Hamilton weiter auf der Ideallinie, das ist legitim, aber das Team muss ihm dann auch sagen, ey, da kommt jetzt jemand, der ist auf einer schnellen Runde, also mach kurz Platz bitte. Da haben beide geschlafen, ja, sowohl Hamilton, der muss es eigentlich auch wissen, aber das Team muss es natürlich erst recht wissen und dann sagen. Dann eben, ja, am Start hat es nicht so gut geklappt. Beide Ferraris sind ja auf Soft gestartet, wollten sich die Track Position da eben holen, die sie, ja, Hamilton dann durch die Strafe verloren hat und Leclerc war ja dann auf P2 am Start. Erste Startreihe, klar, schmutzige Seite, das ist ein großer Nachteil in Ungarn, muss man fairerweise zugeben, aber der sollte von weichen Reifen eigentlich einigermaßen kompensiert werden. Hat für beide Ferrari-Piloten nicht hingehauen. Dann eben bei Hamilton noch die Sache mit der Boxengasse, dass er da zu früh auf den Knopf gedrückt hat. Er hat aber auch beim tollen Manöver von Verstappen geschlafen. Auch da muss man ihm das schon durchaus ein bisschen ans Revers heften. Dieses Manöver von Verstappen funktioniert nie im Leben, wenn der Hamilton da auf dem Zettel hat, dass der Verstappen nah genug dran ist, um überhaupt ein Manöver starten zu können. Aber davon leben ja tolle Manöver, von Überraschungsmomenten in diesem Fall auch, ja. Aber das hätte Hamilton vielleicht besser machen können. Dann hinten raus hat das Team geschlafen und das Team hätte wissen müssen, dass man auf einem Softreifen durchaus lange fahren kann. Die sind ja davon ausgegangen, dass Verstappen nochmal reinkommt, aber der Verstappen hat am Ende des Tages 41 Runden auf dem Softreifen zurückgelegt und ist damit mit der guten Track Position dann gemütlich ins Ziel gefahren auf P2. Vorher haben schon die Kollegen Bortoleto 29 Runden, Alonso 34 Runden auf dem Softreifen zurückgelegt, zum Rennstart wohlgemerkt, mit viel mehr Sprit und entsprechend einem schwereren Auto, also das hätte Ferrari auf dem Zettel haben müssen. In diesem Fall, ja, es ist viel schief gelaufen, aber dementsprechend streng bewerte ich da den Lewis Hamilton mit 7 Punkten. Ja, Leclerc hat sehr gute 8 bekommen, ist aber jetzt auch ein schwacher Trost, da auch da hätte das Podium drin sein können und müssen. Die dritte Startposition ist noch gut auf jeden Fall, ja, das hat er gut gemacht, der Leclerc, aber dann im Rennen ist auch da das eine oder andere ein bisschen schief gegangen oder die Pace, die ultimative Pace hat dann gefehlt, der Antonelli kam ja noch nach vorne, der Verstappen hielt sich vorne, das kann es eigentlich nicht sein aus Ferrari-Sicht. Leclerc hat seine Sache trotzdem insgesamt sehr gut gemacht, wie ich finde, ja, deswegen auch die 8 Punkte, aber hätte er es noch besser gemacht, hätte er da außergewöhnliche Leistungen gezeigt, ja, vielleicht hier und da mal ein bisschen aggressiver zu Werke gegangen, hätte es für ein besseres Ergebnis gereicht und auch für mehr Punkte in unserer Fahrerwertung. So gibt es von mir 8 für Leclerc und ja, etwas schwächere 7, fehlerbedingt für Lewis Hamilton.
Teile ich nicht, kann ich aber nachvollziehen. Und was es für Leclerc auch gibt in irgendwann in den nächsten Monaten, ist tatsächlich Nachwuchs, denn es ist bestätigt worden, dass er und seine Frau ein Kind erwarten.
Ist
das habe ich zuerst gelesen, ja.
Na, schau an, herzlichen Glückwunsch.
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht auf Fake News reingefallen, aber ich habe das irgendwie auch geschnappt. Also ich glaube, das
aber
stimmt.
Bei Alonso habe ich es auch sehr spät mitbekommen, er ist ja auch Papa geworden dieses Jahr, deswegen, ja.
Tja, wir sind bei Mercedes angekommen und da könnte Russell fast schon der Papa von Antonelli sein. Zumindest aber nicht, was die Punkte angeht. Da ist Antonelli der Papa. Und zwar 379 insgesamt haben die beiden für Mercedes gesammelt. Siebter ist Russell geworden in der Quali und siebter dann auch im Rennen. Und mit dem extrem schlechten Start, den er da erwischt hat, ist das eigentlich eine ziemlich gute Leistung. Andrea Kimi Antonelli vierter in der Quali und dritter im Rennen. Ich gebe 8 Punkte für Russell, 9 für Antonelli und 9 für Antonelli. Klingt jetzt vielleicht erstmal relativ viel, wenn er dann nur Vierter und nur Dritter geworden ist, wenn er dann doch Anfang der Saison so viele erste Plätze rausgefahren hat und Pole Positions am Fließband fabriziert hat. Aber ich finde, das wird dem Ganzen nicht gerecht, denn der Ungarn Grand Prix hat gezeigt, Mercedes hat den Anschluss so ein bisschen verloren an die Spitze oder hat zumindest mal kann man sagen, Probleme streckenspezifisch gehabt. Also das hat auf jeden Fall nicht gepasst bei Mercedes. Bei Russell noch weniger, weil er eben dann am Start dieses Riesenproblem hatte, ist weit, weit zurückgefallen und auf Platz 21 dann zwischenzeitlich dann auch gewesen. Also da hat er sich dann auch sehr, sehr geärgert und es war dieses Anti-Stall-Ding, ja, hat ihn dann weit, weit nach hinten geschmissen und im Prinzip hat man dann zu wenig Beschleunigung sozusagen. Und das war nicht Russells Schuld, ja.
Der Motor geht vor allem, also der Gang ist dann sozusagen draußen, der Motor geht auf neutral und pusht ein bisschen die Drehzahl, damit der Motor eben nicht abstirbt. Ne? Und er musste dann wieder manuell den ersten Gang einlegen und hat dadurch halt 2, 3, 4 Sekunden Beschleunigung verloren. Das ist am Start natürlich verheerend, ne?
Ja, also das darf nicht passieren. Das ist sehr, sehr schade und hätte mich interessiert, wie Russell da ohne diesen Vorfall dann den Grand Prix beendet hätte. Ich glaube, der
kannst du sagen, er wäre aufs Podium gefahren, ist mein wilder Take.
Unwahrscheinlich ist es nicht, ne? Also das hätte dann entweder bedeutet, dass wahrscheinlich sogar, dass er Antonelli dann verdrängt hätte vom Podium. Also
ich denke, ja.
Aber nichtsdestotrotz, ich gebe ihm trotzdem einen Punkt weniger als Antonelli. Du siehst das, glaube ich, ein bisschen anders. Kann man wahrscheinlich auch, kann ich schon mitgehen auch. Also ich verstehe das auch.
Ja, dann sage ich doch gleich mal, wie ich sehe. Ich sehe nämlich tatsächlich George Russell und Kimi Antonelli gleich stark an diesem Wochenende. Ich gebe beiden entsprechend 8 Punkte. Das liegt natürlich einerseits daran, dass George Russell einmal mehr unfassbar Pech hatte. Ja. In der Quali ist ihm da auch schon das Auto kaputt gegangen. Ja. Er musste direkt nach der Zieldurchfahrt das Auto abstellen. Da war von einem Wasserleck die Rede. Das wurde wohl verursacht durch die Curbs, durch die wirklich ja ziemlich holprigen Curbs in Ungarn. Und ich bin mir auch sicher, das hat die Performance auch beeinträchtigt im Qualifying. Deswegen nur der 7. Platz. Da wäre sonst mehr drin gewesen für Russell. Bin ich fest überzeugt von. Bei Antonelli war es so, der hat dann einen Fehler gemacht im Quali. Ja. Er wollte dann den Russell imitieren, gewissermaßen, den Russell aus Österreich imitieren und ist dabei gelb vom Gas gegangen und dachte, das reicht dann schon, damit er seine Zeit behalten darf. Dem war aber nicht so, denn er ist zwar vom Gas gegangen, die Stelle war da, wo Verstappen sich rausgedreht hat, ne? Da gab es gelbe Flaggen. Er ist vom Gas gegangen, aber insgesamt war er dann durch die letzte Kurve, durch trotzdem schneller als auf seiner bisher schnellsten Runde. Davon haben sich dann die Rennkommissare nicht beeindrucken lassen und haben auch Antonelli entsprechend eine Strafe aufgebrummt. Er hat dann 3 Plätze bekommen, genau wie Lewis Hamilton für ein anderes Vergehen. Aber die beiden mussten dann wirklich in der Startaufstellung zurück. Ja, somit ist dann eben, ich glaube, Antonelli von 7 gestartet de facto und Russell von 6, irgendwie sowas, ne? Ja, und bei Russell ging es dann im Rennen gleich weiter mit dem Pech, ne? Anti-Stall hast du ja schon angesprochen.
Ja.
Und er musste sich dann letztendlich von ganz hinten durchs ganze Feld durchpflügen. Das hat er hervorragend gemacht. Er hat kühlen Kopf bewahrt. Er war zwar initial natürlich angefressen, hat gesagt, was zur Hölle war das denn jetzt schon wieder? Aber das war dann die Herausforderung an seinem Rennsonntag. Und der hat er sich super gestellt, hat ein blitzsauberes, tolles Rennen hingelegt, hat viele, viele Überholmanöver natürlich zeigen müssen, ja, und hat sich mit Bravour dann auf den 7. Platz zurückgekämpft und wichtige Punkte geholt. Ja, er hat natürlich trotzdem Punkte auf Antonelli verloren, aber wer weiß, wie wichtig diese paar Pünktchen dann am Ende des Jahres sein können. Also, mir hat das sehr imponiert. Russell hat da wirklich den Kopf nochmal aus der Schlinge gezogen. Ich glaube, er wird trotz des Punkteverlusts gegenüber Antonelli da erhobenen Hauptes in die Sommerpause gehen, da nochmal den Reset-Knopf drücken. Und ich bin mir sicher, er wird sehr, sehr stark aus der Sommerpause zurückkommen. Denn, und das ist die beste Nachricht für alle Russell-Fans, man ist wohl als Mercedes-Team mit Russell zusammen den Problemen auf die Schliche gekommen, die ihn die Rennen vorher da irgendwie ausgebremst haben. Dementsprechend war er eigentlich von der Pace her auf einem guten Niveau unterwegs, konnte das dann aufgrund der Probleme aber in Ungarn noch nicht umsetzen. Bin überzeugt davon, ab Sandford beginnt für George Russell nochmal eine ganz neue WM, dann eben mit einem Punktedefizit. Aber das wird er auch natürlich irgendwie umkehren wollen. Mal gucken, ob es ihm gelingt.
49 Punkte.
Zu Antonelli ja, muss ich noch was sagen, natürlich, sorry. Gute Leistung, sehr gute Leistung sogar, aber aufgrund des Fehlers, wie gesagt, nicht blitzsauber und auch im Rennen dann war es mehr das Glück, das ihn aufs Podium gespült hat, als die schiere Pace. Wir haben es ja schon hinlänglich erläutert, eigentlich hat es Ferrari verkackt, aber Antonelli hat dann profitiert, hat abgestaubt. Auch das muss man natürlich können, wenn man Weltmeister werden will. Aber vom Tempo her war es auch bei Antonelli nicht wirklich überzeugend an diesem Wochenende. Deswegen sehe ich ihn nur auf sehr guten 8 Punkten. Wie gesagt, genau wie Russell.
Tja, und 59 Punkte trennen die beiden gerade in der Fahrer-WM. Russell ist auf Platz 3 hinter Hamilton. Der ist 9 Punkte vor ihm und dahinter lauern Charles Leclerc und Lando Norris tatsächlich. Max Verstappen, der ist jetzt dann schon über 100 Punkte hinter Antonelli. Ist da zwar auch noch irgendwie so halbwegs im Dunstkreis, aber ja, ich würde jetzt mal sagen,
gib uns bitte einen Fünfkampf um den Titel, lieber Renngott. Wie geil wäre das denn?
Antonelli, Hamilton, Russell, Leclerc und Norris können durchaus.
Nicht
also,
unwahrscheinlich, oder?
Wenn Norris, wie gesagt, wenn Norris und McLaren da jetzt eine Aufholjagd starten, die Ferrari sind ja davon eigentlich ganz gut dabei und Mercedes, hat man ja gesehen, ist nicht mehr unantastbar. Das kann durchaus passieren, dass es einen Fünfkampf um den Titel
und
gibt.
Und die Mercedes werden definitiv noch die ein oder andere Motorenstrafe kriegen, weil die haben da schon einiges an Teilen verballert in der ersten Saisonhälfte.
Tja, und die anderen dürfen ja auch ein bisschen mehr entwickeln. Also es wird sehr, sehr spannend und dementsprechend sind wir am Ende angelangt dieser Episode. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob wir da hier Mist gelabert haben aus eurer Sicht und ihr das anders seht. Können wir gerne drüber zivilisiert diskutieren und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Ihr könnt davon ausgehen, sehr, sehr sicher versprochen, dass wir in der Sommerpause euch einige Videos liefern werden und dementsprechend sehen wir uns dann dort oder in den Kommentaren. Bis dann.
So ist es. Ciao, ciao.